Ja, bevor wir in die Predigt starten, würde ich gerne noch einmal beten. Und wenn es euch möglich ist, vielleicht könnt ihr auch dazu aufstehen. Ja, Vater, du hast Erbarmen und du zertrittst unsere Schuld. Und wir möchten dich loben dafür. Loben dafür, dass du ein gnädiger und guter Gott bist, dass wir diesen Morgen aus deiner Hand nehmen dürfen. Und wir möchten dich darum bitten, dass du heute zu uns sprichst, Herr. Amen. 2011 wurde das Konzept von einer britischen Doku-Serie auch in Deutschland übernommen. Es handelt sich um die Serie Undercover Boss. Ja, ich weiß nicht, ob das für manche hier ein Begriff ist. Ich kann das Konzept mal kurz erklären. Also es geht darum, dass Führungskräfte von großen Unternehmen sich verkleiden und in ihrem eigenen Unternehmen als Berufseinsteiger einsteigen. Und das Ziel davon ist, dass die halt nicht erkannt werden, also dann ziehen die sich manchmal Perücken an, verändern irgendwie ein bisschen ihr Aussehen. Und das Ziel ist, dass die den normalen, typischen Alltag eines Mitarbeiters in ihrem Unternehmen kennenlernen. Oft ist es ja so, dass Führungskräfte vielleicht den ehrlichen und wirklichen Kontakt zu ihren Mitarbeitern verlieren. Und so kann quasi sichergestellt werden, dass die jetzt nichts vorgeheuchelt bekommen, sondern dass sie ja den ehrlichen Alltag erleben. Und dann wird das häufig am Ende der Folge aufgelöst und die anderen kriegen irgendein Geschenk oder so. Und häufig führt halt dazu, dass am Ende die Führungskräfte besser auf die Probleme ihrer Mitarbeiter eingehen können. Sie verstehen besser, wo es Verbesserungspotenzial gibt, wo es Schwierigkeiten gibt, warum es Schwierigkeiten gibt und so weiter. Warum erzähle ich euch das? Wir wollen uns heute gemeinsam einen Text anschauen, der eigentlich auch von einem ähnlichen Prinzip spricht. Der davon spricht, dass Jesus als Gott auf diese Erde gekommen ist und wie wir Menschen wurde. Und das führt jetzt eben dazu, dass er besser mit uns mitfühlen kann, auch wenn er vielleicht jetzt wieder beim Vater im Himmel ist. Und Joachim hat den Titel schon genannt. Ich habe meiner Predigt den Titel gegeben, majestätisches Mitgefühl, wenn Jesus mitfühlt. Und wenn du alles von dieser Predigt vergessen solltest, dann ist das vollkommen okay für mich. Aber diese eine Sache kannst du dir behalten. Das Ziel dieser Predigt heute soll es sein, zu zeigen, dass Jesus jetzt, der nach der Auferstehung wieder in Herrlichkeit, wieder im Himmel beim Vater ist, immer noch genauso mitfühlt, wie als er auf der Erde war. Das Ziel des Autors, glaube ich, und von diesem Text ist es deutlich zu machen, dass auch wenn Jesus jetzt zum Vater gegangen ist und es eine Art räumliche Trennung zwischen uns gibt, es doch keine emotionale Trennung zwischen uns gibt. Das Herz Christi ist Sündern immer noch genauso gnädig zugeneigt, wie als er auf der Erde war. Unser Text kommt aus dem Hebräerbrief, Hebräer Kapitel 4, die Verse 14 bis 16. Ich lese einmal uns den ganzen Text. Da wir nun einen großen hohen Priester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Die Situation von den Empfängern des Briefes war keine leichte. Ja, es handelt sich hierbei wahrscheinlich um Judenchristen, die für ihren Glauben viele Nachteile erleben mussten. Sie wurden aus der Gemeinschaft der Juden ausgeschlossen, sie wurden für ihren Glauben verfolgt, ihnen wurde ihr Besitz weggenommen. Und all diese Umstände haben wahrscheinlich dazu geführt, dass diese Christen ihren Fokus verloren haben. Es handelt sich hier um Christen, die im Glauben zum Stehen gekommen sind. Im weiteren Verlauf des Briefes erfahren wir davon, dass sie im Hören träge geworden sind, dass einige die Versammlung verlassen. Wir würden wahrscheinlich sagen, es handelt sich hier um lauwarme Christen, um eingeschlafene Christen. Und das Ziel des Autors ist es jetzt, mit dem Hebräerbrief zu verhindern, dass die Christen einfach so weitermachen und irgendwann ihren Glauben aufgeben und sich wieder dem Judentum und den Traditionen zuwenden. Und das versucht er eben, indem er Christus und sein Erlösungswerk hervorhebt. Indem er versucht, mit dem ganzen Brief darzustellen, wie groß Jesus ist. Die Hauptbotschaft des Hebräerbriefes ist es, Jesus groß zu machen. Und so beginnt der Brief. Er beginnt damit zu schreiben, Gott hat geredet. Er hat in der Vergangenheit geredet, durch vielerlei Weise, durch die Propheten. Aber zuletzt hat er geredet in seinem Sohn. Und er macht damit weiter zu schreiben, Jesus ist größer als die Propheten, er ist größer als die Engel, er ist größer als Mose, Jesus steht über allem. Und dann wird diese Größe jetzt in Vers 14 aufgegriffen und dort heißt es, da wir nun einen großen Hohenpriester haben. Dieser Begriff Hohepriester stammt aus dem Alten Testament. Und wenn wir den, glaube ich, ganz einfach herunterbrechen, dann können wir sagen, ein Hohepriester vertritt erstens Gott gegenüber den Menschen und zweitens den Menschen gegenüber Gott. Gott gegenüber den Menschen gegenüber Gott. Er ist wie eine Art Vermittler zwischen Menschen und Gott. Und so präsentiert er einerseits Gottes heiligen Charakter gegenüber den Menschen. Und andererseits tritt ein Hohepriester im Alten Testament für die Menschen ein und bringt Gebete und Opfer zu Gott. Das Volk brauchte Priester, weil ein heiliger Gott nicht in Gemeinschaft mit etwas oder jemandem sein kann, der nicht auch vollkommen heilig ist. Und die Aufgabe des Hohepriesters war es jetzt, einmal im Jahr am Versöhnungstag ins Allerheiligste, also dort, wo wirklich Gottes Gegenwart war, dort hineinzugehen und für das Volk Sühnung zu wirken. Und genau dieses Bild greift er hier in Vers 14 auf. So wie der Hohepriester einmal im Jahr ins Allerheiligste geht, so ist Jesus durch die Himmel hindurchgegangen. Ja, er sagt hier, Jesus ist ein für alle Mal durch die Himmel gegangen, ist nun beim Vater dort in der Gegenwart Gottes und er will klar machen, aber das ändert nichts an seinem Mitgefühl für euch. Das Erste, was wir hier sehen und was uns der Text zeigt, ist, wenn Jesus mitfühlt, dann liegt das an seiner Größe. Er will, dass die Hebräer und dass auch wir heute noch verstehen, Jesus fühlt nicht mit, obwohl er so groß ist, sondern Jesus fühlt mit, weil er so groß ist. Ich weiß nicht, wie sehr ihr euch im Basketball auskennt, aber dieser Mann, Shaquille O'Neal, gehört wahrscheinlich zu den besten Basketballern seiner Zeit. Das war schon ein Koloss, also das ist ein echter Basketball, den er da hält, das ist keine kleinere Version. Dieser Mann war ungefähr 2,16 Meter groß, 147 Kilo schwer. Ja, und ich glaube, wenn wir diesem Mann so auf der Straße begegnen würden, dann würden wir nicht denken, dass das ein Leistungssportler ist. Ja, wir würden wahrscheinlich denken, der hat es schwer vom Sofa aufzustehen oder so. Aber tatsächlich, durch seine außergewöhnliche Kraft, seine Größe, wurde er wahrscheinlich zum besten Spieler seiner Zeit auf der Center-Position. Er war dafür zuständig, viele Rebounds zu holen. Das sind ganz komische Begriffe. Das bedeutet, wenn der Ball quasi nicht in den Korb kommt, sondern irgendwo an der Seite runterspringt, konnte er halt seinen Körper gut einsetzen und den Ball wieder zurückklauen sozusagen. Wenn man ihn sieht, dann würde man denken, seine Größe, seine Korpulenz hindert ihn daran, so ein guter Spieler zu sein. Aber tatsächlich ist es genau das, was ihn zu so einem guten Spieler macht. Und genau dasselbe Prinzip sehen wir hier, glaube ich, bei Jesus. Häufig denken wir uns vielleicht, Jesus ist doch Gott. Er ist doch heilig. Er ist doch oben beim Vater. Wie soll er mit uns mitfühlen können? Er ist doch so groß. Aber dabei ist diese Größe genau das, was ihn dazu befähigt, mit uns mitzufühlen. Und deshalb dürfen wir uns erst einmal sicher sein und wissen, Jesus fühlt mit uns mit. Er fühlt mit uns mit, weil er ein großer Hohepriester ist. Und diese Tatsache, dieser Fakt führt ihn jetzt zur Aufforderung in Vers 14, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Von welchem Bekenntnis spricht er hier? Ich denke, es ist das, was er genau vorher und schon die ganze Zeit schreibt, nämlich, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er der Beste ist, der Größte ist, dass er über allem steht. Und damit zeigt er uns, Christus ist das, worauf wir unser Leben bauen. Er ist das, woran wir im Leben festhalten. Und doch glaube ich, dass auch wenn wir vielleicht schon zu Christus gehören und Christen sind, auch wenn wir vielleicht schon lange im Glauben unterwegs sind, es immer wieder in unserem Leben dazu kommen kann, an anderen Dingen festzuhalten. Uns über etwas anderes zu definieren, etwas anderes als Fundament zu haben. Und deswegen lass mich dich vielleicht mal fragen, worüber definierst du dein Leben und worüber dein Glauben? Bewerte ich mein Leben danach, welches Auto ich fahre, welche Freunde ich habe, wie viel Geld ich verdiene? Oder danach, dass ich Christus kenne und dass er alles ist, was ich zum Leben brauche? Bewerte ich meinen Glauben danach, was ich täglich für Gott leiste oder was Christus für mich am Kreuz geleistet hat? Bewerte ich meinen Glauben danach, was meine Eltern, meine Freunde, mein Umfeld, die Leute in der Gemeinde über mich denken oder danach, wie Christus über mich denkt? Bewerte ich meinen Glauben danach, wie viel Bibel ich in dieser Woche gelesen habe und wie viele Sünden ich begangen habe? Oder danach, wie nah ich an Jesus bin? Bewerte ich meinen Glauben danach, welche Stellung oder welche Position ich in der Gemeinde habe? Oder danach, welche Stellung Christus mir verleiht? Wenn ich meinen Glauben auf das Bekenntnis aufbaue, von dem der Autor hier spricht, dann bedeutet das, dass Jesus zum Zentrum meines Lebens und meines Glaubens wird. Dass er mein Fundament wird, das Wichtigste. Und warum? Weil er der Größte ist. Und jetzt ein Vers weiter, in Vers 15, beginnt er damit, die Größe Jesu ein bisschen weiter zu beschreiben, ein bisschen weiter auszuführen. Und das Zweite, was wir sehen, ist, wenn Jesus mitfühlt, dann leidet er mit. Er schreibt hier in Vers 15, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Wenn hier von Mitleid haben die Rede ist, dann meint das nicht so ein entferntes, distanziertes Mitleid haben, wie wir das, glaube ich, häufig haben. Ja, wenn, das ist dann nicht so wie, wenn zum Beispiel jemand, den wir gut kennen, durch eine schwere Zeit durchgeht und wir versuchen uns irgendwie in seine Lage zu versetzen, versuchen uns vorzustellen, wie es wohl wäre, wenn uns das passieren würde und dann als Reaktion irgendwie so halb unser Beileid wünschen können. Wenn hier von Mitleid haben die Rede ist, dann meint das auch nicht, wie wenn wir Mitleid haben, wenn irgendwie ein Kind auf die Nase fliegt oder so, sondern wenn hier davon die Rede ist, dass Jesus Mitleid hat, dann bedeutet das, Jesus leidet mit. Ich glaube, wir können ihn uns so ein bisschen wie so einen Arzt vorstellen. Ein Arzt hat ja ganz viele Jahre seines Lebens Medizin studiert, hat sich viel Wissen angeeignet, und deswegen weiß ich jetzt, wenn ich mir ein Bein gebrochen habe oder irgendwas habe, dann kann ich zu diesem Arzt gehen. Und weil er sich mal ganz lange damit auseinandergesetzt hat, weiß er genau, wie ich mich fühle, weiß er genau, was ich brauche, was ich für Medikamente brauche, ob ich vielleicht eine OP brauche und so weiter. Aber ich glaube, Jesus ist gar nicht wie so ein Arzt, der so auf so eine Weise mitfühlt, sondern wie ein Arzt, der die Krankheit selbst durchlebt hat. Wie ein Arzt, der weiß, wie sich ein gebrochenes Bein anfühlt, weil er selbst eins hatte. Der weiß, wie es ist, diese und diese Krankheit zu haben, weil er selbst hindurchgegangen ist. Und wenn hier davon die Rede ist, dass Jesus Mitleid hat, dann ist das für ihn tatsächlich so, als würde er gerade genau dasselbe wie wir durchleben. Warum kann er das? Weil er alles in gleicher Weise durchlebt hat wie wir Menschen. Aber dann wird dem noch etwas hinzugefügt, nämlich jedoch ohne zu sündigen. Und ich glaube, wenn man das so liest, dann kann man in das Denken kommen, okay, Jesus kann mit mir mitfühlen. Ja, Jesus weiß, wie es ist, wenn ich schwach bin. Jesus weiß vielleicht, wie es ist, krank zu sein. Er weiß, wie es ist, einsam zu sein. Er weiß vielleicht auch, wie es ist, wenn man versucht wird. Aber sobald ich sündige, ab dann kann er ja nicht mehr mitfühlen. Er hat ja noch nie gesündigt. Er weiß dann ja gar nicht, wie ich mich fühle. Da muss sein Mitgefühl doch aufhören. Ich glaube, mit Schwachheiten hier in Vers 15 ist nicht nur alles außer Sünde gemeint, sondern Jesus fühlt auch mit, wenn wir sündigen oder gesündigt haben. Ich glaube, mit Schwachheiten sind auch oder vielleicht sogar vor allem Sünden gemeint. Warum? Das gleiche Wort wird in Kapitel 5, Vers 2 verwendet, wo der Hohepriesterdienst jetzt nochmal ein bisschen mehr beschrieben wird. Und dort heißt es in Vers 2, wobei er, also der Hohepriester, Nachsicht zu haben vermag mit den Unwissenden und Irrenden. Also mit anderen Worten, mit Sündern. Ein Hohepriester kann mit Sündern Nachsicht haben, da auch er selbst mit Schwachheit, also mit Sünden, behaftet ist. Das Wort für Schwachheit und für Sünden wird hier quasi synonym verwendet. Ein menschlicher Hohepriester kann Mitleid mit den Sünden seines Volkes haben, weil er selbst Sünden hat und deswegen Opfer für sie und auch für sich selbst darbringt. Und dass mit Schwachheiten auch unter anderem Sünden gemeint sind, zeigt sich, wenn wir Vers 16 lesen. Dort werden die Menschen als Schlussfolgerung aus Vers 15 dazu aufgefordert, vor den Thron der Gnade zu treten. Warum? Damit wir Barmherzigkeit und Gnade empfangen. Also mit anderen Worten, Vergebung für Sünden. Wir können also festhalten, Jesus fühlt in jeder Hinsicht mit. Er leidet in jeder Hinsicht mit. Aber interessanterweise schreibt er das hier ja gar nicht so. Er schreibt nicht, wir haben einen Hohepriester, der mitfühlt, sondern er schreibt es genau umgekehrt. Wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht Mitleid haben könnte mit all unseren Schwachheiten. Warum schreibt er das so? Ich glaube, ein möglicher Grund ist, weil wir vielleicht genau das häufig denken. Ich glaube, wir Menschen können schnell in so ein Denken verfallen, dass wir nicht einen Hohepriester haben, der mitfühlen kann. Aber er schreibt ja, wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht mitfühlen kann. Wir denken uns, ja, wir haben in Jesus vielleicht einen Hohepriester. Ganz bestimmt sogar einen großen Hohepriester, aber bestimmt keinen, der mit allem mitfühlt, was ich hier auf der Erde durchlebe. Wisst ihr, ich glaube, zumindest sehe ich das bei mir so, dass wir häufig die Gefahr vor Augen haben, Jesus als zu weich zu sehen. Ja, Jesus ist doch Gott, wir müssen bloß aufpassen, dass wir seine Heiligkeit nicht aus den Augen verlieren. Wir müssen bloß aufpassen, dass dieser Jesus für uns nicht zu gnädig wird. Und bei all dem, was da auch Gutes dabei ist, vergessen wir oder verlieren wir, glaube ich, die Gefahr aus den Augen, die genauso eine Gefahr ist, Jesus als zu hart zu sehen. Jesus als jemanden zu sehen, der von mir eigentlich eher Gehorsam haben will. Wenn ich sündige, dann empfindet er eher Abscheu als Erbarmen. Wenn ich mich von ihm entferne, dann schließt er eher die Tür, als mir nachzulaufen. Und wenn ich zu ihm zurückkomme, dann brauche ich schon ein paar gute Argumente, damit er mich wieder reinlässt. Aber der Text sagt hier, genauso ist Jesus nicht. Jesus zeichnet sich dadurch aus, dass er in allem mit uns mitfühlt, dass er uns versteht und dass er mit uns mitleidet. Du fühlst dich körperlich erschöpft, dann leidet Jesus mit. Du fühlst dich missverstanden, verspottet, ausgegrenzt, dann leidet Jesus mit. Du fühlst emotionale Verletzung, dann leidet Jesus mit. Du wurdest von Menschen enttäuscht oder verlassen, dann leidet Jesus mit. Du hast einen geliebten Menschen verloren, dann leidet Jesus mit. Du erlebst Versuchung, dann leidet Jesus mit. Du fühlst dich einsam, dann leidet Jesus mit. Du fühlst dich von Gott verlassen und nicht gesehen, dann leidet Jesus mit. In Jesus haben wir einen Hohepriester, der mit allem, was wir auf Erden hier zu tun haben und durchleben, mitfühlen kann. Und der Text zeigt uns, das hat Auswirkungen. Dass Jesus mitfühlt, hat Auswirkungen darauf, wie ich mein Leben und meinen Glauben lebe. Und das bringt mich zu meinem dritten und letzten Punkt, nämlich, wenn Jesus mitfühlt, haben wir Zugang zum gnädigen Gott. Er schreibt in Vers 16, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Ja, er spricht also davon, wir haben einen großen Hohepriester, der mit all unseren Schwachheiten mitfühlen kann und kommt dann als Schlussfolgerung zu der Aufforderung, lasst uns hinzutreten zum Thron der Gnade. Ja, der Autor verwendet hier einen alttestamentlichen Sprachgebrauch, wie das Volk in Gemeinschaft mit Gott tritt. Ja, also immer wieder im Alten Testament, wenn quasi von den Diensten der Priester die Rede ist oder davon die Rede ist, dass das Volk zu Gott kommt, dann wird immer dieses Wort oder sehr oft dieses Wort herantreten, hinzutreten verwendet. Aber er schreibt jetzt hier nicht einfach nur dieses Wort, sondern er steigert es noch ein bisschen weiter, indem er sagt, lasst uns hinzutreten, wohin? Zum Thron der Gnade. Dieser Thron der Gnade befand sich im Allerheiligsten und wir haben heute schon gesehen, dass nur der Hohepriester, also eine Person da rein durfte und auch nur einmal im Jahr an einem besonderen Tag, nämlich dem Versöhnungstag. Aber den Punkt, den er hier machen will, ist, wir haben einen großen Hohepriester und er hat uns einen freien und ewigen Zugang verschafft. Wir können immer vor den Thron der Gnade treten. Und dieses Wort für hinzutreten, das er hier verwendet, das meint nicht ein sich annähern und dann wieder weggehen, sondern es meint ein beständiges, immer wiederkehrendes Herantreten an den Thron Gottes, um dort in der Gegenwart Gottes zu bleiben. Das Bild meint nahe zu kommen und nahe zu bleiben an Gottes Thron, damit die helfende Hand immer nah ist. Hier geht es mehr als einfach um ein Sündenauslöschen, sondern es geht um Gemeinschaft mit Gott. Es meint nicht, dass ich zum Thron der Gnade, zum gnädigen Gott komme, dort meine Sünden ablade und wieder in den Alltag gehe. Dort mir wieder Sünden anhäufe, wieder zu Gott komme, dort meine Sünden ablade und wieder in den Alltag gehe. Nein, sondern es meint, ich bleibe bei ihm, ich komme zu ihm, weil ich nur dort Gnade, echte Liebe, Barmherzigkeit und Freude finde. Der gnädige Gott ist hier nicht einfach das Mittel, um meine Sünden und meine Schuldgefühle zu beseitigen, sondern er ist jemand, mit dem ich Gemeinschaft haben will, den ich genießen will, an dem ich die ganze Zeit nah dran sein will. Und er setzt jetzt noch einen drauf, indem er schreibt, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten. Wisst ihr, ich kenne das ganz ehrlich aus meinem Leben, dass ich da nicht immer so eine Freimütigkeit sehe. Dass wenn ich sündige, ich mir denke, ja jetzt ist da ja irgendwie eine Trennung zwischen mir und Gott, jetzt ist doch Gott erstmal enttäuscht von mir, ich kann ja jetzt nicht direkt zu ihm kommen. Ich muss mich doch erstmal schlecht genug für meine Sünde fühlen. Ich muss erstmal ein paar Stunden oder vielleicht ein paar Tage warten, bis ich zu ihm kommen kann. Oder im schlimmsten Fall, ich muss es erstmal ein bisschen selbst in den Griff bekommen haben, bis ich zu ihm kommen kann. Aber der Autor schreibt hier, lasst uns mit Freimütigkeit, also mit Zuversicht, mit einer inneren Sicherheit, einem Vertrauen zu ihm kommen, dass dieser Gott mich nicht hinausstoßen wird, sondern dass ich dort Barmherzigkeit und Gnade finde. Wisst ihr, jede menschliche Beziehung, die wir hier ja auf Erden haben, beruht darauf, dass sie Limits und Grenzen hat. Ja, wenn ich zum Beispiel mit jemandem befreundet bin, dann muss ich diese Person nur oft genug betrügen. Dann muss ich diese Person nur oft genug versetzen, nur oft genug untreu sein, unserer Beziehung nur oft genug Schaden zufügen, sodass sie dann irgendwann sagen wird, so stopp. Ich kann das nicht mehr, wir können nicht mehr befreundet sein. Diese Beziehung hat eine Grenze. Und das wird diese Person auch aus guten Gründen tun. Aber genau das ist es bei Jesus eben nicht. Er ist viel größer und genau das ist sein Punkt, den er hier machen will. Mit Zuversicht zum Thron der Gnade zu treten, kann ich nicht, weil ich gut genug bin, sondern weil ich weiß, dass Jesus groß und gnädig genug ist. Bei Jesus sind unsere Sünden und Schwächen die Dinge, die uns dazu qualifizieren, zu ihm zu kommen. Ein Hohepriester war im Alten Testament nicht dazu da, perfekte Menschen in Gemeinschaft mit Gott zu bringen, sondern sündige Versager in Gemeinschaft mit Gott zu bringen. Der Text zeigt uns hier, unsere Sünden sind kein Hindernis, sondern das Qualifikationsmerkmal, zu Jesus zu kommen. Im Text wird von uns nichts anderes gefordert, als einfach nur zu kommen. Weißt du, Jesus wird nie überrascht sein über die Menge deiner Sünden. Er wird sich nie denken, also Elias, das hätte ich jetzt wirklich nicht von dir erwartet, also so kannst du nicht zu mir kommen. Nein, sondern dass wir Sünder sind und mit Schwachheiten behaftet sind, das ist der Grund, warum wir überhaupt erst zu ihm kommen. Und Jesus selbst sagt, ich bin gekommen für die schwachen Menschen, für die Sünder, nicht für die Gerechten. Der Text sagt hier nicht, lasst uns nun mit ausreichender Reue hinzutreten. Der Text sagt auch nicht, lasst uns nun, wenn wir uns für unsere Sünden schlecht genug fühlen, hinzutreten. Noch nicht einmal, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten, uns aber ab jetzt wirklich bemühen. Sondern es heißt, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Das Ziel eines Christen ist es nicht, irgendwann so gut, so weit, so reif zu sein, dass wir Jesus und seine Gnade nicht mehr brauchen. Sondern das Ziel ist, erstens zu erkennen, wie sehr wir ihn brauchen und zweitens, dass wir ihn unser ganzes Leben lang brauchen werden. Der Seelsorger und Pastor Paul David Tripp beschreibt dies in seinem Buch zum Thema Leiterschaft folgendermaßen. Er sagt, das Evangelium wird dich demütig machen, weil es von dir verlangt zuzugeben, dass die größten Gefahren in deinem Leben in dir selbst lauern und nicht außerhalb von dir. Das Evangelium ruft dich dazu auf, zu Gott zu laufen und ihn zu bitten, dich zu retten, weil du selbst dein größtes Problem bist. Das Evangelium sagt dir, dass du, egal wie lange du den Herrn schon kennst oder wie viel du im Dienst für ihn erreicht hast, Gottes Gnade jetzt genauso nötig hast wie in dem Moment, als du zum Glauben kamst. Das Evangelium bewirkt nicht, dass du unabhängig und vollkommen eigenständig wirst, sondern dass du dich bereitwillig von Gott und von der Gemeinschaft der Gnade, in die er dich hineingestellt hat, abhängig machst. Die Botschaft dieses Textes und der Predigt lässt sich, glaube ich, in einem Satz zusammenfassen, nämlich Jesus fühlt mit. Jesus fühlt mit aufgrund seiner Größe, mit all unseren Schwachheiten und schafft uns Zugang zum Thron der Gnade, zu einem gnädigen Gott. Und dieser gnädige Gott, er lädt dich heute dazu ein, er lädt dich dazu ein, mit ihm Gemeinschaft zu haben, zu ihm zu kommen und einfach bei ihm zu bleiben. Amen. Ich schließe noch mit einem Gebet ab. Herr Jesus, ich danke dir, dass du auf diese Welt gekommen bist und dass du mit unseren Schwachheiten mitfühlst. Danke, dass auch wenn wir Sünder sind, wir vor dich treten dürfen und dass genau das ist, was uns qualifiziert, zu dir zu kommen. Danke, dass du nicht für gerechte und perfekte Menschen gekommen bist, sondern schwache Menschen wie wir. Und wir möchten bei dir sein, Herr. Wir möchten dich nicht als Mittel haben, um einfach unsere Schuld zu beseitigen, sondern wir möchten dich haben. So danken wir dir dafür. Amen.